Man hat ja nur ein paar Definitionsmerkmale. Es hat einen Mustercharakter, das heißt, es findet häufiger statt. Es gibt eine Abwertung von Realität. Es gibt eine Eskalationstendenz oft und es geht schlecht aus.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute soll es um ein transaktionsanalytisches Konzept gehen. Eine ganze Konzeptbasis, die in der Transaktionsanalyse als psychologische Spiele bezeichnet wird und das einen der Eckpfeiler der Transaktionsanalyse darstellt. Von Beginn an sind die psychologischen Spiele ein wichtiges Konzept gewesen, mit dem auch die Transaktionsanalyse sehr bekannt geworden ist. Und diesen ersten Teil zu dieser Konzeption möchte ich heute mit Günther Mohr wieder im Studio beginnen. Ich begrüße Günther Mohr erstmal. Hallo Günther.
Hallo Sascha.
Günther, wie geht's dir eigentlich nach all der verrückten Zeit, die sich so die Türklinke in die Hand gegeben hat?
Ja, mir geht's so den Umständen entsprechend, würde ich mal sagen, weil wir ja schon auch solche Großereignisse oder so, wie es der Krieg im Moment ist. Und dann hatte ich kurz vor dem Krieg da auch Corona. Also weil mich das ja schon auch sehr beeinflusst und hat ja auch zum Beispiel auch ein Stück mit diesem Thema zu tun, was wir da heute auf der Liste haben. Also ist was für mich, ich bin da schon durchaus von betroffen, sonst gesundheitlich und arbeitsmäßig geht es mir gut.
Ja, gut, du hattest vor kurzem sozusagen deine Corona-Infektion abgeholt dir und das war auch mit ein paar Tage da niederliegend verbunden. Du hattest das ja durchaus auch in den sozialen Medien darüber berichtet. Daher, jetzt geht's dir wieder gut, sagst du, und bist wieder so auf dem Dampfer.
Ja, ich habe noch so vielleicht so ein paar Nachwirkungen, so mal so Müdigkeitsanfälle oder sowas, was ja viele Leute berichten, dass noch nicht Long-Covid ist, aber so erste Nachwirkungen sind durchaus auch da. Mhm.
Also ich kann sagen, ne, wir haben es jetzt heute am 11. Mai, wo wir die Sendung aufnehmen. Also ich bin gerade in Isolation, mich hat es jetzt erwischt gehabt. Bin jetzt schon ein paar Tage zu Hause, aber fühle mich gut. Also habe keine Einschränkungen jetzt so mehr, die ich an den ersten Tagen noch spürte, wo ich schon merkte, wenn ich die Treppe hochgehe oder so. Also innerhalb der Wohnung, das muss man vielleicht dazu sagen. Dann habe ich schon gemerkt, oh, okay, da bin ich nicht ganz da, aber es war jetzt für mich nicht ganz so schlimm bisher. Habe aber auch gehört, das kann doch mal schnell sich umschlagen.
Ja, Corona hat Überraschungen parat, so habe ich es erlebt.
Genau, also daher bin ich gefasst, aber auch froh, jetzt mit dir zum Beispiel hier arbeiten zu können, mit dir den Podcast zu den psychologischen Spielen aufzunehmen. Wir haben gleichzeitig auch noch eine Neuerung in diesem Podcast. Der ein oder andere wird es vielleicht, ich sage mal sogar hoffentlich hören. Wir haben neue Technik am Start und wollen damit die Qualität des Podcasts verbessern. Wir nutzen jetzt ein neues Software-Tool. Wenn das Ganze gut gelingt, sage ich auch gerne die Software dazu. Ansonsten möchte ich da nicht irreführende Werbung dafür machen. Aber wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das merken sollten, zumal wenn Sie mit Kopfhörern hören, oh, das klingt irgendwie anders, lassen Sie es mich wissen, damit ich da sozusagen ein Feedback habe, dass tatsächlich diese veränderte Technik auch was ausmacht. Gut, so viel dazu. Günther, lass uns über psychologische Spiele reden.
Ja, das Wort Spiele ist ja mehrfach in unserer Alltagssprache so verwandt. Entschuldigung, muss, glaube ich, hier zuerst mal ins Auge fassen, dass der Begründer dieses Modells der psychologischen Spiele, der Amerikaner Eric Byrne, seines Zeichens auch Begründer der Transaktionsanalyse, da so eine Analogie zu den mathematischen Spielen herstellen wollte. Die mathematische Spieltheorie betrachtet ja strategische Vorgehensweisen, wie Menschen in bestimmten Situationen, wo es um ökonomischen Erfolg beispielsweise geht, diesen Erfolg für sich wahrscheinlicher machen. Und das war seine Grundlage, an der er quasi anknüpfte und sagte auch, in den psychologischen Spielen gibt es eine ähnliche Regelhaftigkeit, einen Mustercharakter, den man auch in den mathematischen Spielen finden kann.
Also das heißt, die psychologischen Spiele beschreiben Kommunikationsintervalle und was dort geschieht, das hat er sozusagen mit der Spieletheorie versucht zu erfassen. Und das ist auch zeitlich, gibt es da eine Korrelation. Ne? Ich glaube, die Spieletheorie, der war auch in den 60er Jahren sehr on vogue, hat für viele sozialpsychologische und soziale Theorien gesorgt. Und in dieser Zeit hat auch Eric Byrne seine Konzeption entwickelt.
Ja, 1962 ist die erste Veröffentlichung meines Wissens in Amerika dazu erschienen, wo er diese regelhaften Kommunikations- oder Interaktionsmuster, zu denen Menschen manchmal greifen, um es so auszudrücken, ausführlich beschrieben hat. Mhm.
Dann lass uns doch ganz einfach erstmal rangehen. Was wird unter einem psychologischen Spiel verstanden? Oder was hat Eric Byrne darunter verstanden? Vielleicht gibt es da ja auch nochmal dann jetzt Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten, dass das sich auch nochmal ergänzt. Aber wenn man so ganz grundlegend von den Wurzeln rangeht, was ist das?
Ja, ich meine, man muss dabei grundlegend betrachten, dass Byrne immer davon ausging, von einem bestimmten Menschenbild, dass er davon ausging, dass für Menschen drei Sachen wichtig sind. Die erste Geschichte ist, dass Menschen auf eine sensorische Stimulation angewiesen sind, also dass ihre Reize vom Körper her in erster Linie mal bedient werden müssen. Also kleine Menschen brauchen schon sehr viel körperliche Zärtlichkeit, dass das was ganz Zentrales ist, und das geht dann auch weiter über visuelle Aufmerksamkeit, also Reize zu sehen und zu hören und so weiter und so fort. Ne? Eine Bedürfnisgeschichte, die damit zusammenhängt, ist das Bedürfnis nach Anerkennung und Zuwendung oder gesehen werden, was Menschen haben. Und die dritte Geschichte, die Byrne dann reinbringt, ist ein Bedürfnis nach Struktur, das Menschen haben, also dass sie in irgendeiner Weise nicht in totaler Langeweile versinken, sondern dass sie etwas tun und verrichten können am Tag. Wenn man Kinder sieht, die sind auch ewig was am Machen und aktiv und beklagen sich sehr schnell über Langeweile. Und jetzt noch vielleicht einen Satz zur Klärung. Auf diesem Hintergrund kann es aber sein, dass wir nicht unbedingt optimale Bedürfnisbefriedigung gelernt haben durch unser Umfeld in der Kindheit und so weiter und so fort, sondern wir haben gelernt, quasi auf indirekte Weise diese Bedürfnisse anzugehen oder vielleicht doch auch befriedigt zu bekommen, wenn wir es auf direkte Weise nicht bekommen. Beispielsweise, ich habe mit einer Mutter zu tun, die mir nicht viel körperliche Zärtlichkeit oder sowas gibt als Kind, dann entwickeln Kinder Mechanismen, um doch da dran zu kommen. Und das hat ein bisschen etwas, das hat Byrne auch mal so beschrieben, etwas manipulativen, also sozusagen einen indirekt erzeugenden Charakter.
Okay, also das heißt, dass die Frage, warum spielen wir solche psychologischen Spiele? Und wir gucken uns gleich an, was das konkret ist. Aber wenn wir vorab die Frage beantworten müssen, warum machen wir das? Was ist der Sinn dahinter, die Funktion? Dann sagst du, das hat was mit den Grundbedürfnissen zu tun. Und dann, wenn ich das zusammenfasse nochmal, also Strukturbedürfnis, also wir wollen wissen, in welchen Rahmenbedingungen wir uns agieren. Stimulation, wir wollen angeregt werden und suchen Anregung, Aufregung. Und wir wollen anerkannt werden. Diese drei Dinge sind sozusagen grundlegende Ursache für das Spielen solcher psychologischen Spiele.
Ja, Ja, die stecken letztlich als unterschwellige Ebene darunter, mhm, und sind insofern, die gibt den Menschen nicht so schnell auf, die Grundbedürfnisse.
Mhm. Okay.
Und entsprechend bleibt er da auch dran, auch wenn er sie in erster Linie mal versagt bekommt, dann entsteht quasi so ein Sekundärmuster. Mhm.
Lass uns mal das zur Seite parken. Ich glaube, wir kommen drauf zurück, wenn wir ein bisschen geklärt haben und unseren Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeteilt haben, was ist denn so ein psychologisches Spiel? Von was reden wir denn? Also setzen sich da Menschen jetzt hin und spielen etwas? Ne? Oder was hat es zu bedeuten, dass wir sagen, das ist eine Kommunikationsform, das ist ein Zeitablauf, in dem Menschen miteinander auf eine spezielle Art kommunizieren. Was macht so ein psychologisches Spiel aus?
Ja, das ist jetzt eine spannende Frage. Das meistens beginnt es mit einer bestimmten Einladung, die einer von zwei Personen, oder es können natürlich auch mehrere Personen sein, erzeugt. Und diese Einladung kann sowohl verbaler als auch nonverbaler Natur sein. Also ich kann zum Beispiel, das berühmteste Spiel ist das Ja-Aber-Spiel. Ich nehme das jetzt mal hier als Beispiel, dass ich zu jemandem hingehe und sage, ja, ich habe schon ganz viel versucht jetzt mit mir, um irgendwie eine Veränderung zu erzeugen. Ich habe einen schwierigen Bereich, ein Problem oder so, will vielleicht ein bisschen abnehmen oder sowas. Und dann komme ich zu Ihnen und Sie sind ja so toll und ich hätte gern mal einen Rat von Ihnen dann. Ne?
Ah, okay, das wäre jetzt schon.
Und wenn der andere da nicht aufpasst und in so eine Retterhaltung dann reingeht und sagt, ah ja, klasse, und bei sich so fühlt, ich bin derjenige, der hier bestimmt auch eine Lösung hat, und dann steigt der da drauf ein und hört nicht diese unterschwelligen Töne des anderen und hat nicht so richtig geklärt, was der andere vorhat, und gibt sofort Ratschläge. Dann mach doch dies, dann mach doch jenes, dann mach doch drittes. Und der andere sagt jedes Mal, ja, aber aus dem und dem Grund geht das nicht, ja, aber aus dem und dem Grund geht das nicht, ja, aber aus dem und dem Grund nicht. Ne? Und beide, zumindest mal der auch gerne jetzt als Retter jetzt aufgetreten ist am Anfang, der bekommt immer ein schlechteres Gefühl in dieser Geschichte. Und der Erste vielleicht auch, der bekommt auch ein komisches Gefühl oder vielleicht auch ein Triumphgefühl. Jetzt habe ich wieder mal jemanden getroffen, der mir nicht wirklich weiterhelfen kann, und die ganze Sache geht für beide nicht sehr vorteilhaft aus. Ja, dass solche Grundmuster an dem Beispiel findet man in vielen Situationen. Ich habe es jetzt hier an dieser Ja-Aber-Situation mal dargestellt.
Okay, genau. Vielleicht lass uns da mal in dieser Weise nochmal rangehen. Weil ich mir vorstellen kann, jetzt hört man dieses Beispiel und denkt sich, okay, was soll das jetzt mit Spiele bedeuten? Wozu gibt es diese Konzeption? Also wie sind die darauf gekommen, ne? Die Transaktionsanalytiker um Eric Byrne? Würdest du so weit mitgehen, Günther, ne? Wenn ich sage, okay, die wollten erklären, wie Menschen, die zu ihnen in die Praxis gekommen sind oder ne, sich beraten lassen wollten, Schwierigkeiten erläutert haben, die sie mit anderen Menschen hatten. Ne? Die sie sagen, ich verstehe gar nicht, warum das dann so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ne? Also typische Konfliktsituationen auch miteinander. Und wenn man sich diese angeguckt hat, dann hat man Muster erkannt, dann haben Transaktionsanalytiker wie Eric Byrne Muster erkannt, die sie beschrieben haben in Form solcher psychologischer Spiele. Würdest du sagen, dass das so ein typisches Merkmal ist von psychologischen Spielen, dass es da um problematische Beziehungsmuster geht, die Menschen auch gemerkt haben, die gesagt haben, was geschieht denn dort? Ich verstehe gar nicht, warum ich mich nicht mehr verstehe mit denen oder warum wir uns immer streiten, warum wir da immer Probleme miteinander haben.
Ja, da sprichst du schon mal eine ganz wichtige Sache an bei den Spielen. Man sagt, die Spiele geschehen unbewusst. Ne? Also derjenige, den ich jetzt vorhin geschildert habe, Entschuldigung, der dann irgendwo hinkommt und sagt, ich möchte da meinen Rat bekommen und geht aber gleich dem anderen so ein bisschen um den Bart, dass er so ein toller Berater ist und so weiter und so fort und auch bestimmt was weiß, und dann nachher sich in eine Enttäuschung rein manövriert, macht das erstmal unbewusst, dass er in sowas reingeht, hat vielleicht von sich aus das Gefühl, ach ja, mir sagt doch immer dauernd jemand, ich muss doch was ändern. Und zum Schluss kommt aber dann eine ziemlich desaströse Situation dabei raus, dass er selbst und der andere in einem frustrierenden Gefühl übrig gelassen werden. Das heißt, der Zugang zu der ganzen Geschichte ist unbewusst. Byrne hat sogar mal gesagt, also wenn man es moralisch sehen würde, ist da so eine Unredlichkeit drin, dass der andere dann, also derjenige, der Leute zum Spiel einlädt, mit die anderen missbraucht, um selber ein bestimmtes Lebenskonzept, das ihm zum Beispiel niemand helfen kann, zu bestätigen. Mhm. Ja, und das berichten, wie du richtig sagst, die Leute natürlich dann im Coaching oder in der Beratung, was sie für Situationen haben. Und du kannst aus der Rolle des Coaches oder Beraters dann den Eigenanteil der Person, die dir das berichtet in dem Moment, kannst du deutlich machen.
Das heißt, in dem Beispiel, was du gemacht hast, die beiden Personen haben das öfter miteinander oder auch mit anderen erlebt. Und da gibt es dann eine Person, die sagt zum Berater, zum Therapeuten, ne, wo er dann hingegangen ist, Herr Berater, ich verstehe das nicht. Ich frage die Leute um Rat. Und dann sagen die mir irgendwann immer, was ich tun und machen soll. Und das gefällt mir nicht. Und ich habe schon so vieles auch probiert. Die bringen eigentlich gar keine neuen Vorschläge, sondern ich mache eigentlich im Grunde genommen das schon vorher. Und das muss ich denen ja dann auch sagen, dass das Quatsch ist. Also na, da sagt der eine dann zu mir, mach doch mal das und das. Und dann sage ich, ja klar, aber das habe ich doch schon gemacht. So, und das ist irgendwie ein Problem für mich. Und der andere geht zu einem anderen Therapeuten praktisch und sagt, da kommen immer Leute zu mir, die wollen immer einen Ratschlag von mir, und dann gebe ich den Ratschläge und dann weisen die das immer brüsk zurück. Ne, sodass selbst gute Freunde von mir nicht mehr mit mir reden wollen oder mir ihre Probleme nicht mehr schildern wollen, weil sie immer sagen, dass ich da einfach eigentlich gar nicht zuhöre, sondern immer Ratschläge erteile. Aber das wollen die doch von mir.
Und ja, der sagt dann vielleicht, ich habe doch gleich das Gefühl, das ist doch ganz einfach. Und ich sage auch dem anderen, das ist doch ganz einfach, also in der Formulierung. Ja. Und mit so einer Formulierung haut er schon das ganze Leiden, was derjenige, der vielleicht tatsächlich so halbwegs ein Anliegen hat und halbwegs auch skeptisch ist, haut er schon weg. Also das sind dann einzelne Formulierungen, in denen dann sogenannte Abwertungen, so nennt man das in der Fachsprache, also quasi kleine Missachtungen dessen, was die Anerkennung der anderen Person betreffen würde, geäußert werden. Und durch diese Form von Abwertungen manövrieren sich die Leute immer tiefer in Spiele rein. Was noch ein wichtiger Aspekt ist, vielleicht an der Stelle, ist so, wie weit ist das jetzt einem vertraut oder wie weit leidet man selber darunter? Das ist noch eine sehr große Unterschiedlichkeit. Vielleicht hier der mit diesem Ja-Aber-Muster da reinkommt, der sagt vielleicht tatsächlich, es gibt nur Narren auf der Welt. Ich war schon bei so vielen Ärzten wegen meiner gesundheitlichen Probleme, die haben alle keine Ahnung und so weiter und so fort. Und dann ist für den im Weltbild total stabil und so ist es. Es gibt aber auch eine Menge Spiele. Also ich will jetzt mal das Beispiel des Tumultspiels, wo Leute tatsächlich meistens passiert das ja mit näheren Familienmitgliedern, tatsächlich in körperliche Auseinandersetzungen geraten, wo sich die Spiele so hochschaukeln durch die Abwertung, dass jemand zuschlägt beispielsweise, dass der im Nachhinein sich quasi gar nicht mehr wiedererkennt. Für denjenigen ist das nochmal eine ganz andere Situation. Da haben wir aber schon mal ein sogenanntes Spiel zweiten Grades, so nennt man das, also was wirklich mit körperlicher Beschädigung oder mit starken Übergriffen auf die andere Person einhergeht, was nicht im Rahmen von einer verbalen Geschichte bleibt.
Also das solche Spielgrade würden wir jetzt nicht in der Gaststätte, im öffentlichen Personennahverkehr, in der Vorlesung oder sonst wo Menschen miteinander reden und in Kontakt kommen, einfach so erleben und zuhören können. Das ist dann schon ein Stück weit seltener.
Ja, dadurch unterscheiden sich die Grade der Spiele, wie weit ich die bereit bin, offen zu machen. Ne?
Ich gehe mal ein bisschen sozusagen von dem ein Beispiel weg, Zone ein bisschen hoch und würde jetzt sagen, wenn wir also uns Konflikte anschauen, die zwischen sozialen Gruppen oder zwischen einzelnen Personen stattfinden, dann haben wir mit dem Konzept der psychologischen Spiele eine Möglichkeit, zu untersuchen, was dort geschieht, was die Beteiligten dort tun. Also wir haben damit ein Analyseinstrument. Würdest du so weit gehen, dass du das auch auf dieses Konfliktgeschehen, weil wir dann immer mehrere Seiten und Perspektiven drin haben, dass wir das mit psychologischen Spielen regelmäßig betrachten können?
Naja, ich denke, das kann man sicherlich machen aus der Erfahrung zum Beispiel in Organisationen, zwischen Abteilungen oder Bereichen einer Organisation. Man hat ja nur ein paar Definitionsmerkmale. Es hat einen Mustercharakter, das heißt, es findet häufiger statt. Es gibt eine Abwertung von Realität. Es gibt eine Eskalationstendenz oft und es geht schlecht aus. Mhm. Ja, also diese Situation hat man ja zwischen einzelnen Abteilungen in Organisationen. Wenn es beispielsweise darum geht, wer wie viele Ressourcen kriegt, hat man das auch. Mhm. Da kann man sich jetzt fragen, ob dieses charakteristische Element des Unbewussten dann immer so erfüllt ist. Mhm. Da gibt es auch viel Diskussion drüber, ob man diese Situation, wo jetzt jemand bewusst, sagen wir mal, irgendein Kampfelement einsetzt, ob man die noch unter diese psychologischen Spiele fassen kann. Meine Erfahrung damit ist, dass das meistens auch ein Stück beteiligt ist, diese unbewusste Seite oder zumindest mal die Abwertung der anderen Seite.
Das heißt, alle, die etwas erleben, wo ihnen so durch den Kopf geht oder wo sie sich auch zu Dritten und Vierten sagen hören, das ist immer dasselbe mit denen. Da will man nur mal das und das und dann kommt immer die gleiche Schleife und das ist langsam nervig. Ne, da brauche ich gar nicht mit denen reden, da brauche ich gar nicht den mehr schreiben oder so, brauche ich gar nicht mehr in Kontakt gehen. Wenn wir also so eine Erlebensweise haben, wäre es eine Möglichkeit, mit psychologischen Spielen, mit dem Konzept sich anzuschauen, was geschieht dort und was mache ich auch mit?
Ja, typisch ist auch, dass man den Hauptfokus immer beim anderen sieht.
Ja.
Ne, im psychologischen Spiel, dass sehr schnell die Blickrichtung da geht, was macht der andere falsch, wie komisch ist der oder wie bescheuert ist der und man sieht seinen eigenen Beitrag gar nicht mehr. Es ist quasi wie von der Schnur gezogen wird, geht die Aufmerksamkeit auf den anderen. Das ist immer schon mal ein interessanter Hinweis in solchen Situationen. Mhm. Gut. Deshalb ist es ja in Mediationen, solchen Konfliktklärungssachen auch so wichtig, immer auch wieder den eigenen Beitrag zu sehen und mal von der Blickrichtung auf den anderen, was der einem gerade antut, wegzukommen.
Mhm. Vielleicht nutze ich das, um nochmal jetzt auch nochmal ein paar andere Aspekte so für unsere Grundlegung, ne, für so diesen ersten Teil zu dem Konzept nochmal anzusteuern und ein bisschen wegzugehen von dem Detail, was jetzt ein Spiel ausmacht, etc. Ne? Diese Definitionssachen auch. Ich finde es ein sehr hilfreiches Konzept, gerade auch ne, für Konfliktbearbeitung, auch in der Mediation im Hinterkopf zu haben, aber ich finde es so auf der einen Seite hoch anspruchsvoll, dass es nicht so als explizites Konzept genutzt werden kann, also ne, dass man präsentiert, wo auch die Beteiligten so ohne weiteres sich darin wiederfinden können. Ich finde es sehr, ja, ne, nicht verwunderlich, sehr psychologisch und ja, auch ein bisschen, wenn ich mir so die Details angucke, so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ne, also, wenn ich mir das Buch von Eric Byrne angucke, Spiele der Erwachsenen, das ist ja wirklich so eine Sozialstudie aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Ne? Wo würdest denn du heute das Konzept der psychologischen Spiele verorten? Ist es zeitgemäß, auch in dieser Form genutzt zu werden? Ist es anpassungsbedürftig? Ist es hilfreich zu nutzen? Weil ich immer wieder auch erlebe, was von Anfang an auch beschrieben wurde, dass dann alles schnell zum psychologischen Spiel wird, was man so an Missverständnissen oder Irritationen oder Kommunikationsschwierigkeiten so einordnet. Wie geht es denn dir heute mit diesem Konzept, Günther?
Naja, ich meine, das kommt darauf an, wie eng oder wie weit man diese Definition fasst, aber ich glaube schon, dass es, also ich meine, es ist nicht einfach, aber soziale Situationen oder Situationen, Interaktionssituationen zwischen Menschen und erst recht zwischen Systemen, also in einer Organisation zwischen einzelnen Bereichen, haben auch eine gewisse Komplexität, die jetzt mit einem einfachen Modell von zwei Variablen oder sowas zu erklären, mit einer 0-1-Geschichte, das finde ich auch ein bisschen, auch ein Stück merkwürdige Betrachtung auf die Welt. Also wer ist ja vorsichtig mit? Also ich finde eine ganze Menge dieser Geschichten, die der Byrne da beschreibt, wobei das Buch ist jetzt für meine Begriffe nicht unbedingt sehr, sehr lesenswert, weil es ja eher seinen großen Erfolg dadurch hatte, dass die Leute mit dem Stichwort Spiele der Erwachsenen etwas anderes assoziiert haben als komplexe psychologische Interaktionssituationen. Also finde ich schon, dass das sehr viel Aussagekraft hat für viele soziale Situationen, weil uns einfach unsere, die Welt ist ja noch komplexer geworden, als die gewesen ist vor 20 Jahren. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass relevante Punkte ausgeblendet werden und dieses Stichwort der Ausblendung oder Abwertung, wie es in der Transaktionsanalyse genannt wird, das ist ja was ganz Zentrales. Ne? Und wer macht sich schon die Mühe? Das ist der ganze Populismus, der heute eine große Rolle spielt. Da ist die Welt ja auch immer ganz einfach. Menschen scheitern heute vielfach an der Komplexität, weil sie auch den Traum haben, dass man sich damit nicht auseinandersetzen muss. Und da fängt die psychologische Spielneigung schon an. In dem Moment, wenn ich wesentliche Aspekte der Wirklichkeit oder dessen, was auch mit anderen Menschen los ist, was bei dem anderen passiert, mich in den Reihen setzen zu wollen, in dieser komplexen, differenzierten Welt. Wir haben ja auch über Singularität und sowas gesprochen. Das bedeutet ja eine höhere Komplexität der Welt. Und an dieser Stelle, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Dinge ausgeblendet werden oder dass man sich nicht die Zeit nimmt, sich auf die realistischen Bedingungen oder auf die Komplexität zu beziehen, ist noch größer als früher. Deshalb finde ich das Spielekonzept für die heutigen sozialen Situationen durchaus geeignet.
Das heißt, wir können uns auch nochmal dann vertiefter, ne, in dem nächsten Teil uns anschauen, wie die psychologischen Spiele dargestellt werden und auch nochmal verständlicher grafisch aufbereitet sind. Ne? Also ich denke jetzt einmal an die Spieleformel von Eric Byrne und auch an das Dramatreieck als eine Art psychologische Spiele darzustellen, das Dramatreieck ein sehr eingängiges Modell ist. Und dann können wir auch nochmal auf einzelne Spiele konkreter eingehen, ne? Neben denen, die wir heute schon so genannt hatten. Das Ja-Aber-Spiel war ja ein Beispiel gewesen. Ja,
können wir gerne machen.
Günther, gibt es noch einen Punkt, den wir vielleicht grundlegend benötigen, um mit diesem Konzept psychologische Spiele den ersten Teil abschließen zu können?
Ja, es ist auf jeden Fall nicht sehr ratsam, wenn man da jetzt sich schon ein bisschen eingearbeitet hat in seinem näheren Familien- oder sonst was Umkreis, Leuten psychologische Spiele nachzuweisen und den an den Leib zu hängen. Dieses Etikett, diese Form von Zuschreibung und Etikettierung, das kommt gar nicht gut. Es sei denn, die Beziehung ist gerade so langweilig, dass man da ein bisschen Feuer reinbringen muss, aber das ist trotzdem nicht empfehlenswert, weil dieses Feuer dann nicht sehr, sehr, sehr kontrollierbar ist an der Stelle. Da warne ich davor. Ja. Es ist auch ein Konzept, mit dem man vorsichtig und behutsam umgehen muss.
Ja, und es ist wie häufig auch dann in Konfliktsituationen, wenn man dem einen da etwas vorwirft, ne? Stichwort du zettelst ein psychologisches Spiel an, dann ist die Vermutung sehr nahe, dass man gerade auch selbst eins spielt und immer davon ausgehen kann, dass es keiner sozusagen alleine ein psychologisches Spiel spielen kann. Er braucht dazu immer ein Pendant. Würdest du da auch mitgehen? Da gibt es ja in der TA diese Theorie dazu, dass immer beide Seiten ihr Spiel spielen.
Ja, das glaube ich nicht. Also das ist ja auch nicht eine Frage von 50-50. Das heißt, du kannst mal eine Zeit lang mitspielen und dann aussteigen oder sowas. Es hängt ja auch ein bisschen von den Abhängigkeitsverhältnissen zwischen den Menschen ab, wie weit du in eine einfach Opfer einer solchen Situation wirst. Also das würde ich nicht so einfach machen. Mhm. Ne, weil das setzt ja dann voraus, dass du sagst, was ist der Beitrag des einen, was ist der Beitrag des anderen und sowas und fängst dann an irgendwo. Also das muss gar nicht sein. Es gibt Menschen, die sind ungeheuer spielträchtig, die gehen durch ihr ganzes Leben durch ihre Privatbeziehungen, Arbeitsbeziehungen, Nachbarschaftskonflikte und so weiter und sind an allen Ecken spielträchtig und ziehen alle Leute um sie herum in schwierige und unfruchtbare und sehr, sehr unangenehme Beziehungen hinein, also, und dazu würde ich jetzt nicht die anderen alle da drumherum auch zu gleich wichtigen Mitspielern dann erklären dann. Da gilt es eher darum, bei solchen Menschen, also im Leben so eine psychologische Grundkompetenz zu haben, wie gehe ich denn solchen Menschen aus dem Weg?
Da würde ich nochmal mit dir genauer hinschauen. Mir fällt der Name gerade auch nicht ein von der Transaktionsanalytikerin, ich glaube Christoph Lemke, die das so konzeptionalisiert hatte. Und da würde ich nochmal mit dir konkreter drüber sprechen, auch wenn wir da dann tief in die TA-Theorie einsteigen. Aber das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, um dieses Konzept nicht als, schon als kommunikative Waffe zu nutzen, das durchaus auch dazu missbraucht werden kann. Das finde ich spannend, weil da würde ich gerne mit dir dann nochmal in einen konstruktiven Disput einsteigen. Günther, vielen Dank. Das war hochinteressant und ein schöner erster Einblick in dieses anspruchsvolle, umfangreiche und auch lehrreiche Konzept der psychologischen Spiele.
Ja, ich danke auch.
Okay.
Gut.
Günther, ich danke dir.
Mach's gut.
Mach's gut. Tschüss. Ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser erster Teil zu dem transaktionsanalytischen Konzept der psychologischen Spiele. Eine kleine Einführung in die verschiedenen verästelten Bereiche dieses sehr komplexen Theoriefeldes der Transaktionsanalyse. Wir werden, Günther und ich, das Thema nochmal vertiefter aufnehmen und dann einzelne Spiele konkreter anschauen. Wir werden uns mit dem Dramatreieck als Darstellungsmöglichkeit von psychologischen Spielverläufen uns näher beschäftigen, als auch die Spieleformel von Eric Byrne vorstellen und damit nochmal andere Zugänge zu dieser Konzeption anbieten und dann auch hier mit insgesamt dann 3 Folgen zu diesem Konzept eine umfassende Darstellung dieses Eckpfeilers der TA-Theorie dann vorgestellt haben. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast und empfehlt diesen Podcast weiter. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von INCOFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.